Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, der Podcast, der dir ermöglichen soll, aus dem Leben, was du hast und aus dir selbst, das Gold, was in dir steckt, zu erkennen und zu leben und rauszuholen, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin die Dana von Ich Gold und ich habe ein unendlich tolles Interview gerade aufgenommen für dich. Und zwar mit dem sensationellen Rüdiger Dahlke, Dr. Rüdiger Dahlke, der schon seit zig Jahren unfassbar viele Bücher schreibt irgendwie. Er sagt immer, ein paar und 60 Bücher hat er schon geschrieben. Ein Arzt, der bekannt geworden ist mit seinen Büchern für die Psychosomatik, Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol. Der aber eine ganze Menge Arbeit auch leistet, bezogen auf Peace Food, also vollwertige Kost, der Fastenwochen anleitet, Detox-Wochen anleitet, der ein unfassbares Wissen hat, bezogen auf spirituelle Weisheiten, den Atem, wie er funktioniert, aber eben auch die schulmedizinische Sicht immer wieder mit einbringt. Das heißt, wie spielen die Hormone damit rein? Was passiert im Darm? Was ist das Mikrobiom? Welche schlauen Meister dieser Zeit haben welche Dinge beigetragen und haben welche Sichtweisen vertreten und wie spielt das rein mit dem, was wir heutzutage denken und uns weiterentwickeln möchten und auch eine leicht kritische Sicht hat auf bestimmte Grenzen, die wir vielleicht gesellschaftlich oder auch mit unserem heutigen Mindset manchmal leben und uns da vielleicht selbstständig ein Bein stellen. Auf jeden Fall war das für mich ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, für dich wird es das auch dazu zu hören. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und habe total Lust, loszulegen, mich noch mehr, als ich das sowieso schon tue, um mich zu kümmern. Was vielleicht auch noch ganz besonders ist, dass der Rüdiger Dahlke genauso wie wir eine Online-Fasten-Geschichte anbietet. Also er macht Online-Fasten, das verlinken wir auch in den Shownotes, da erzählt er nachher ein bisschen was zu. Und wir bieten ja eine Detox with Friends Challenge an, die eher aus dem ayurvedischen Bereich kommt, aber es geht auch eventuell, wenn man das möchte, ums Fasten. Und dazu erzähle ich dir gerne später noch mehr. Aber was du jetzt schon wissen kannst, falls du nicht ganz bis zum Schluss dabei bist, die Detox, unsere Detox Challenge geht los am 7. Oktober und das Ganze ist kostenlos. Du kannst dich einfach anmelden. Wir verlinken dir das in den Shownotes und nachher erzähle ich dir mehr dazu. Jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, lieber Rüdiger. Ich bin begeistert, dich jetzt hier zu haben. Eine große, große, große Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Erstmal herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch Dana und euch allen, die da zuhören.
Ja.
Viele.
Ja, hoffentlich auch. Genau, total schön. Lieber Rüdiger, sag doch einfach vielleicht einmal, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon rausgefunden, du hast ungefähr so viele Bücher geschrieben, wie du alt bist. Du hast einen unglaublichen Wissensschatz, einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Wer bist du? Was machst du? Sag doch mal in deinen Worten, wer ist eigentlich Rüdiger Dahlke?
Also so beruflich gesehen habe ich halt Medizin studiert und bin Arzt, habe schon bald mal in der Klinikzeit auch schon davor bei den Praktika gemerkt, dass diese Medizin, die auch die Seele meint, so eine sprechende Medizin gar nicht erwünscht ist. Ja. Dann habe ich die Konsequenz gezogen, mich den Kollegen zu ersparen und mir die zu ersparen. Das hat uns beiden Seiten erstmal gut getan. Ich bin auf Weltreise gegangen und habe mir so die verschiedenen Traditionen angeschaut. Ich war viel in Indien, da war ich schon wegen der Meditation eben viel. Ja. Und habe so in allen Erdteilen geschaut, bei Schamanen und Gurus. Ah. Und immer auch mit dem Aspekt, was hat das für Auswirkungen auf die Medizin? Und nach einem Jahr so kam ich dann auch zurück und habe dann eine ganz enge Zusammenarbeit auch mit Thorvald Detlefsen begonnen. Ja. Da ist dann später oder bald einmal auch so ein Buch wie Krankheit als Weg draus entstanden.
Ja.
Bekannt geworden bin ich über die Psychosomatik. Krankheit als Weg ist das erfolgreichste Buch von den Zahlen her wahrscheinlich. Ja. Und anderen Krankheit als Sprache der Seele. Und das Nachschlagewerk Krankheit als Symbol, die sind halt riesige Bestseller geworden und die haben das so geprägt, als sei ich der Psychosomatiker. Weil mein erstes Buch war ein Fastenbuch, Bewusst Fasten.
Na, und wann war das? Wann war das erste Buch?
Bewusst Fasten hieß das.
Ja, aber wann war das?
Das habe ich Ende der 70er Jahre geschrieben. Das kam, glaube ich, Anfang 80 raus, genau.
Wow.
Und Krankheit als Weg, dann kam 83 raus.
Toll.
Also, naja. Das sind so zeitlose Themen, die gibt es ja immer noch. Und ich habe auch schon damals eben Fasten propagiert und nach dem Fasten eine gesunde Ernährung, habe mich selbst vollwertig ernährt. bin Vegetarier, allerdings so aus tierfreundlichen Gründen seit 50 Jahren. Ja. Und jetzt, vor ungefähr 10 Jahren, kam Peace Food raus. Mhm. Das hat jetzt nochmal so eine Welle auch mitgetragen, auch zum Teil ausgelöst, ja, in Richtung vegane Ernährung. Ja. Das ist noch andere Kochbücher draus gefolgt. Also bin ich für so eine junge Generation jetzt plötzlich der Peace Food-Typ.
Ja.
Ich freue mich da auch sehr drüber, muss ich sagen, anzunehmen, pierste und tätowierte junge Leute in meinen Seminaren und Vorträgen. Freut mich richtig.
Ja.
Und die haben aber jetzt eine Distanz zur Psychosomatik, weil das ist ja der Hype, ja, ist eine Zeit lang vorbei. Und obwohl das sich immer noch wie ein Bestseller, ist noch ein Bestseller verkauft. Aber sozusagen, man wird immer so eingeschätzt, wie die Bücher gerade gut gehen. Für die Jungen bin ich jetzt der Veganer. Okay. Und für die Alten der Psychosomatiker, und zum Teil sind sie sich gar nicht grün, was ich gar nicht verstehe. Ja, also für mich heißt das Wort Psychosomatik an erster Stelle die Seele und dann der Körper. Aber das setzt den Körper nicht herab, sondern eher so im Sinne, wie der spanische Heilige Teresa von Avila das sagt. Lasst uns gut sein zum Körper, damit die Seele, ja, gern in ihm lebe. Ja. Genau so. Und die buddhistischen Freunde, die ich habe, die ja davon ausgehen, dass sie den Körper jetzt mal wie eine Wohnung bewohnen für diese Inkarnation, gehen erstaunlicherweise besser mit dem Körper um als die westlichen Patienten, die ja glauben, dass das das Ein und Alles ist, ihr Körper.
Ja.
Also in dem Sinne würde ich das auch sehen. Beides ist ganz, ganz wichtig. Ja, Psychosomatik meint für mich immer das seelische Verstehen, die Lernaufgabe dahinter. Und das, was da aus dem Bewusstsein verdrängt wurde und die Körperlichkeit gesunken ist, muss wieder in Bewusstsein. Ja, wir sollen unser Leben rund bekommen, ein erfülltes Leben leben, sagt Christus. Und das heißt, alle 12-Uhr-Prinzipien integrieren, und zwar auch von ihrer destruktiven in die konstruktive Richtung.
Ja.
Und dann, wenn das Leben rund wird, brauchen wir nicht kugelrund werden wegen Übergewicht.
Ja.
Wenn das passiert, ist das ein Zeichen, dass wir auf der wirklich wesentlichen übertragenen Ebene das nicht hingekriegt haben mit dem runden Leben.
Okay, da würde ich direkt gerne mal kurz einhaken. Das ist ja super spannend, weil zu uns in die Kurse, wir machen ja auch Ernährungskurse und auch Detox und so, wie du auch, kommen die Leute ganz oft mit dem Thema irgendwie, ich will Gewicht verlieren. Die sind so wahnsinnig, wahnsinnig unzufrieden mit ihrem Gewicht. Würdest du sagen, es ist immer zu viel Gewicht, ist immer eine Folge von nicht, ich sag mal, verstoffwechselten mental-emotionalen Themen?
Ja, auch. Also da muss man jetzt wieder aber differenzieren nach den 12-Uhr-Prinzipien. Ja? Also es kann sein, jemand hat sein Übergewicht, weil er so ein dickes Fell braucht. Mhm. Ja, also nichts isoliert so gut wie Fett. Schwimmt immer oben im Wasser und hält dich warm. Das hat ja auch Vorteile. Das war ja früher das wichtigste Material überhaupt. Ja, also die haben ja, wenn sie Tiere fern der Höhle gejagt haben, erlegt haben, haben sie das Fett mitgenommen, nicht das Muskelfleisch. Das hat sich gar nicht gelohnt energetisch. Sieht man aus diesen Mammutfunden noch und so.
Ja.
Also das war mal ein ganz, ganz wichtiges Material. Jetzt haben wir körperlich einfach zu viel davon. Ja. Viele haben das. Also ich komme gerade aus den USA zurück, da aus Esalen, ein Seminar gegeben. Das ist schon erstaunlich, in einem welchen Ausmaß die Amerikaner auf der falschen Ebene rund werden.
Ja. Ja.
Also wenn du jetzt Schutz brauchst, dann kann sein, du futterst dir ein dickes Fell an, unbewusst, um diese Pfeile, diese spitzen Bemerkungen, die scharfen Zungen, ja, alles, was du da an Seitenhieben bekommst, besser abfedern zu können.
Mhm.
Und dann wäre es natürlich unsere Aufgabe als Therapeuten, ihr oder ihm jetzt eine andere Methode des Schutzes nahezubringen. Also können sie auch schlagfertiger werden. Ja? Dann brauchst du nicht so ein dickes Fell.
Ja, okay. Wenn
du besser wehren kannst. Aber es gibt auch andere Geschichten. Das meiste Übergewicht, glaube ich, ist jetzt bei uns so im deutschsprachigen Raum, in Italien, wo ich am Tschechien, Ungarn, wo ich so am meisten Kurse gebe, da muss ich sagen, das meiste Übergewicht ist Belohnungsessen.
Ja.
Die Leute haben keinen schönen Tag gehabt, die haben gar keinen Beruf, sondern irgendeinen so Job.
Ja.
Und die Beziehung nervt inzwischen auch schon.
Ja.
Dann kommen sie abends heim und dann den ganzen Tag haben sie sich nichts Gutes getan. Dann futtern sie und tun sich essend was Gutes. Sie belohnen sich.
Ja.
Und das ist natürlich zusätzlich dann auch Kalorien und lässt jemanden dick werden.
Ja, ja, das ist super spannend. Super spannend, dass du das sagst, weil das ist der Punkt, an dem ich irgendwann angefangen habe. Ich habe über Ernährung unterrichtet und wie kann man das machen und wie kann man das auch integrieren. Und dann finden die Leute, gerade wie du das sagst, finden sich abends immer wieder auf dem Sofa und belohnen sich mit einer Tüte Chips für den überstandenen Tag. Und ich festgestellt habe, dass es mit den besten Ernährungstipps eben nicht, da kommst du ja nicht weiter, weil es eben nicht um die Ernährung geht. Was würdest du sagen? Was ist dann deine Herangehensweise? Wie kann man da rauskommen aus diesem Belohnungssystem?
Also wir müssen eine andere Belohnung finden. Ja. Also wenn du am Abend nach Hause kommst und dein geliebter Partner wartet schon auf dich und sagt, Schatz, jetzt hast du wieder so einen scheußlichen Tag gehabt und so, aber ich habe toll für dich gekocht und danach gehen wir ins Konzert und dann machen wir Liebesfest, dann geht's ja. Ja, also da musst du ja nicht kompensatorisch essen.
Ja.
Nur wenn zu Hause dann irgendwie so ein Stinkstiefel da sitzt, dem es auch so mies geht, ja, dann fangen halt beide zusammen an. Bei diesem Fernsehprogramm, was ja laut Studien nachweislich die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit fördert, dabei auch noch Schrott zu essen. Ja. Und dagegen jetzt mit Diäten und Ernährungsvorschriften anzugehen, das ist wirklich eine, ja, wie soll man sagen, ziemlich brotlose Kunst. Da muss erstmal dieses Grundthema geklärt werden. Das andere schütten sich auch zu mit Alkohol. Das muss, also in Biergegenden, das sind ja ganz typische Gegenden, auch Bayern, Niederbayern, da musst du gesondert fragen, was trinken sie? Sagt er glatt nichts. Und dann fragst du, was trinken sie zum Essen? Eine halbe Bier. Und am Abend dann? Na, zwei, drei halbe. Dann weißt du, warum der die Leberwerte eines Alkoholikers hat, weil er nämlich einer ist. Nur in Bayern zählt das Bier nicht dazu. Im Burgenland hier, in Österreich, musst du gesondert nach dem Wein fragen. Hm. Ja, und dann gibt es die verschiedensten Tricks. Ja, also der gebildete, gut situierte Bürger, der sagt, da kann es nicht von kommen. Ich trinke nur eine Bouteille zusammen mit der Gattin. So, das hat ihm sein Professor für innere Medizin zugestanden. Wäre die österreichische Version. Der holt dann aus dem Keller einen guten Wein. Das glauben viele, wenn der Wein teuer ist, sei er nicht gefährlich. Das ist reiner Quatsch. Ja. Den gleichen Alkohol oder mehr. Also der holt dann seinen Rioja oder seinen alten Bordeaux da raus aus dem Keller, schüttet dann seiner geliebten Elfriede ein Gläschen ein und sich auch, die stoßen an, sie nippt, er trinkt. Dann trinkt er die Flasche aus, zum Schluss denkt er, ah, die Elfriede hat wieder nicht ausgetrunken, trinkt ihr Glas aus, hat das Gefühl, wir haben zur zweiten Flasche guten, gepflegten Wein aus unserem Weinkeller getrunken. Ja. Wenn der ein paar Jahre später dann in der Richtung Leberzirrhose ist, versteht er die Welt nicht mehr. Das ist das Burgenland. Oder so Weingegenden.
Ja.
Wir müssen einfach schauen, der belohnt sich halt mit Wein oder Bier. Da hat der Alkohol natürlich noch die Tendenz, in Bayern wird es ja direkt gesagt, sich das Leben schön zu saufen. Warum? Ja. Weil es nicht schön ist. Ja, also wir beide, glaube ich, müssen uns das Leben jetzt nicht schön saufen, weil wir es eh schon so organisieren, dass es schön genug ist.
Ja.
Und das Plus kriegen wir nicht mit Alkohol hin. Ja, also ausnahmsweise mal auf dem Fest. Aber wenn der das jeden Abend macht, wird er natürlich dick davon.
Wieder so eine Aber würdest du sagen, du brauchst eine Alternative, also du brauchst sozusagen eine schöne Abendgestaltung, würde ja wahrscheinlich nicht ausreichen, weil das, was die ja eigentlich lernen müssen, ist, sich tatsächlich mal wirklich ehrlich ihr Leben anzugucken und zu schauen, will ich das eigentlich so und wie kriege ich das, wenn ich es nicht so will, wie kriege ich es geändert, oder wie siehst du das?
Wäre grundsätzlich so, ja.
Ja.
Also ich meine, du kannst aber mit dem Abend anfangen. Wir müssen ja die Leute immer abholen, wo sie sind, kennst du
ja. Ja.
Also, wo wir sie gerne hätten, das nützt uns ja nichts. Also von daher muss ich natürlich letztlich schauen, dass ich ihn irgendwie in Empfang nehme, da wo er eigentlich ist, wo er hingehört, wo er sein will. Und das ist etwas, was natürlich letztlich möglich ist.
Ja. Ja,
also ich kann ihn einfach mal fragen, wie er seinen Abend verbringt. Und das ist etwas, das ist ja machbar. Also von daher würde ich dann sagen, gut, wie läuft denn das? Und dann, ich fange mit so kleinen Schritten an und sage, naja, worauf hoffen Sie denn an so einem Fernsehabend, wenn Sie dann was trinken und Chips futtern und so weiter? Was könnte am bestenfalls passieren? Ich habe einen guten Film und das merke ich dann auch, wenn ich einen guten Film schaue, dann esse ich gar nicht so viel dazu. Klar. Gut, also würde ich sagen, ja, lassen Sie uns doch mal anfangen und dann machen wir jeden Abend, planen wir mal einen guten Film. Dann müssen Sie nicht. Und den Chipsständer, den schieben wir weiter weg, dass Sie aufstehen müssten dazu, dass Sie nicht nebenbei einfach greifen können.
Ja.
Machen wir so ein paar ganz kleine
Dinge.
So ist dieses Hollywood-Therapie entstanden, was Filme über uns verraten.
Ja,
wenn jemand zu mir kommt, die ja von weit her, die Leute, für eine Beratung, also jetzt mache ich es gar nicht mehr, aber die kamen von weit her. Wenn der von Bremen nach Österreich oder dann in die Schweiz flog, um mit mir eine Stunde zu reden, muss ich dem ja viel geben können. Also schaue ich, dass ich ihm seinen Film noch dazu gebe, wo er noch anderthalb Stunden Therapie hat. Ja, also so entstand es.
Ah, ja.
So ist dieses Buch entstanden, wo kann man sozusagen wirklich die Schicksalsgesetze lernen, das Schattenprinzip, man kann die Urprinzipien danach lernen, danach haben wir das Buch aufgeteilt. Wir können es sicherstellen, dass der jeden Abend einen guten Film hat.
Ja,
und dazu nicht Chips futtert, indem wir erstmal nicht die verbieten, das funktioniert ja nicht. Dass wir einfach nur den Ständer wegrücken, aus der Nähe von seinem Fernsehsessel. Ja? Also so nach dem Motto, ich habe meine Ernährung umgestellt, die Chips stehen jetzt links vom Laptop. Das ist die unerlöste Variante. Ne? Wir stellen die Chips so weit weg, ja, dass er aufstehen müsste und merkt, aha, jetzt schiebe mir die schon wieder rein.
Ja.
Und wir suchen Filme, die ihm nahe gehen. Und da kriegt er jeden Abend einen. Und dann ist er mit dem Film in der Seelenbilderwelt. Ja, das müssen ja Filme sein, die seine Seele berühren.
Ja.
Danach kommt er viel besser in die Nacht hinein. Ja, weil da geht es ja um die Seelenbilder der Träume. Dazu empfehle ich dem dann noch B6 zu nehmen. Dann kommt er leichter ran an seine Träume. Beziehungsweise einfach das Amorex. Das ist so eine kleine rote Pille. Die enthält alles, was ich so brauche an B12 und auch eben B6, aber auch Vitamin D. Und vor allem diese, ja, Vorstufen der Glückshormone, von Serotonin, dem Wohlfühlhormon, und auch von Dopamin, dem Glückshormon. So, dann hat er schon mal grundsätzlich, wenn er mal eine schöne Situation hat, also wie zum Beispiel einen sehr schönen Film, wird er sich wohlfühlen. Hm. Und sich auch belohnt fühlen. Und dann kann er rübergehen in die Nacht und hat wirklich besseren Zugang zu seinen Träumen und erlebt auch die Nacht viel angenehmer. Der wacht anders auf.
Ja.
Wenn er einfach bewusst in diesen Seelenbilderwelten wäre. Wenn du es zusammen anschaust, haben wir jetzt die ganze weibliche Seite seines Tages, Abend und Nacht, wieder saniert. Der Tag bleibt immer noch schrecklich, nehmen wir mal an, mit einem furchtbaren Job. Also in Deutschland sollen 70% der Leute innerlich gekündigt haben, der Angestellten.
Ja, ja, ich weiß.
Grauenhafte Situation. Aber wenn der jetzt, sagen wir mal, 14 Tage lang die Abende rettet und auch die Nacht rettet, und sich mit diesem weiblichen, archetypisch weiblichen Pol, mit der Yin-Seite des Lebens, viel besser aussöhnt. Die hatte ja keine Rolle mehr in seinem Leben in der Regel. Hm. Dann kriege ich den vielleicht, wahrscheinlich sogar dazu, dass ich sage, so, jetzt sind Sie so viel frischer am Morgen, jetzt gehen Sie mal 10 Minuten spazieren, holen Sie ein bisschen Grünzeug und dann Smoothie machen, super einfach. Mhm. Ja, da kriegen Sie einfach mal Lebensenergie. Frisches Grünzeug von der Wiese, die besten Superfoods, lehre ich ja schon seit langer Zeit, Brennnessel, Löwenzahn, Hirsch und so weiter. Das muss ja nichts Exotisches sein. Ja, also da kriegt er, und danach noch einen Apfel rein, wenn er abnehmen will, oder eine Banane, wenn er eher zunehmen will, kann man ja so ein bisschen dosieren. Dann trinkt er mal die Hälfte, dann ist er schon mal relativ gut bedient. Die nächste Hälfte davon würde ich ihm dann raten, die füllen wir wieder auf und dann tun sie mal was Nahrhaftes rein, noch ein Avocado und so. Ja, also wenn er ein bisschen was Nahrhaftes braucht, Feigen und so weiter. Oder ansonsten einfach mehr auf der Äpfel- und Birnenebene. Das ist ja kalorisch weniger relevant. Und den soll er mitnehmen, den Liter Smoothie in seiner Arbeit. Weil wenn ich ihm das gleich am Anfang sage, sagt er, ich muss in die Kantine, was anderes kann ich mir nicht leisten, das Essen ist schrecklich, aber was soll ich machen? Mhm. Wenn er aber seinen Smoothie jetzt, seinen Liter dabei hat, dann kann ich ihm das schon nahe bringen. Jetzt wird erstmal ein Schluck getrunken, Anfang der Mittagspause. Dann gibt es Tiefenentspannung in dem Sessel, wo Sie drin sitzen müssen, bei Ihrer scheißlichen Arbeit. Kopf nach hinten. Auch haben Sie auf Ihrem Smartphone dann drauf, Ihr Kopfhörer rein oder legt Sie auf den Teppichboden und geht mal in so eine Tiefenentspannung. Und danach wird die Hälfte von dem Smoothie getrunken. Und dann wird spazieren gegangen. Eine halbe Stunde, 40 Minuten. Danach wird der Smoothie ganz ausgetrunken. Jetzt hat er eine Stunde Mittagspause gehabt, vom Allerfeinsten gesundheitlich. Mhm. Und, also so dieses, was wir immer so sagen vom Sprichwort, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Der hat geruht und mit der Zeit, nach 3 Wochen, ist er nicht nur in Alpha-Zuständen, sondern in Theta-Zuständen, in Trance. Mhm. Also das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, damit reduziert er seine Herzinfarktwahrscheinlichkeit um über 50% und so. Das kann ich ihm ja klar machen. Und es kostet ihm wenig Mühe. Ja, er braucht so ein Smoothie-Gerät, aber da kann ich ihm auch Tipps geben. Das müssen ja nicht super teure Dinger sein, wie Vitamix. Also das empfehle ich gar nicht. Ne? Das gibt es für die Hälfte besser. So, also das muss er halt schaffen. Wobei, kaufen ist ja nicht das Problem der Leute. Das kennen wir ja. Die sind ja so auf Konsum getrimmt von Vater Staat und diesem ganzen System. Das ist ja nie ein Problem.
Ja.
Was machen, Bewusstsein reinleiten, das ist die Schwierigkeit. Aber ja, nach dieser Pause hat er ja wirklich geruht und sich bewegt.
Ich finde es ganz schön, wie du das so beschreibst, diesen Prozess, weil das, was wir tatsächlich, wir nennen das Kaizen-Prinzip, hast du wahrscheinlich auch schon Millionen Mal gehört. Also dieses in kleinen Schritten, und das ist ja echt vorbildlich, wie du sozusagen den Tag dann einmal so rund machst.
Babyschritte.
Ja. Babyschritte, ganz genau, kleine Babyschritte.
Jetzt hat der nach dieser Mittagspause geruht und über 1000 Schritte gemacht. Der hat jetzt am Nachmittag nochmal so einen Energiehype wie am Vormittag. Gibt es ja auch Studien dazu. Mhm. Mittagsschlaf. Ne? Also da hat er, jetzt ist der, obwohl er eigentlich stinkig ist mit seiner Arbeit und innerlich gekündigt hat, ist der aber trotzdem im Karriereverdacht. Weil die anderen haben ja diese Energie nicht am Nachmittag. Ne? Was soll er damit machen? Also irgendwie wird es konstruktiver. Der kann am Abend, wenn er, dann lasse ich ihm ja wieder ein paar Wochen Zeit, dann kann er am Abend das auch noch machen. Ja, also der kann tatsächlich am Abend auch noch mal eine tiefen Entspannung machen. So entspannen, erquickendes Abschalten mittags und abends, hat das der Verlag mal genannt. Habe ich mal gemacht. Kurze Meditation. Kann am Abend noch mal machen. Dann hat er auch noch mal einen Energiehype am Abend. Das heißt, jetzt kann er echt einen Feierabend machen. Das, was der macht vorher, ist ja gar kein Feierabend.
Nee, da wird nicht gefeiert.
Wenn das so immer gewesen wäre wie heute, wären wir auch nie auf den Ausdruck Feierabend gekommen. Dass das Primärelend der Job, den man nicht mag, ins Sekundärelend des Fernsehens übergeht, was Alzheimer fördert. So, dann hätte man das Elendsende genannt oder Abendfrust oder irgendwie so.
Auch schön.
Ja. Machen übrigens die meisten.
Ja, ich weiß. Furchtbar.
Ja, wenn du jetzt Feierabend machst, ich meine, die Gelegenheit würde ich schon auch ansprechen, schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass er mit seiner Frau wieder eine Beziehung zusammenkriegt und die Liebesfeste feiern. Das wäre natürlich ein ganz besonderer Höhepunkt. Sind die meisten aber leider eben gar nicht so zugänglich, weil sie das auch schon haben einschlafen lassen oder so. Aber das kann sich mit der Zeit wieder ergeben. Dann macht er wieder seinen schönen Abend, er hat einen Film. Das kostet ihn ja auch praktisch nichts. Die Jungen, die streamen sich und loaden das down, das kostet praktisch nichts. Oder die meine Generation, ich rate ja immer zum Bezahlen, aber das ist ja wenig, was du da bezahlst bei diesem Portal. Da gehst du für einen Monat rein, das kostet dich einmal Kino mehr als der ganze Monat da bei so einem Verein. Und du kriegst Filme aus allen Zeiten und du kannst dir die Qualität mit so einem Hollywood-Buch hier auch zusammensuchen. Jetzt fängst du an, deinen Tag zu retten. Und statt diesem Teufelskreis wird es so eine Aufwärtsspirale, könnte man sagen. Ja. Mit lauter kleinen Schritten. Und dann wird es auch viel leichter, zum Beispiel jetzt mal richtig Psychosomatik anzuschauen.
Ja, da würde ich tatsächlich gerne jetzt mal rein. Psychosomatik, das ist natürlich, auch wenn du ja viel mehr bist als das, du hast ja, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, bist einfach, kommst ja aus allen Richtungen, du bist ja sozusagen, hast alle Felder umzingelt, sozusagen.
Das ist noch integrale Medizin, meine Ausbildung, die ich ja übrigens für die Deutsche Ärztekammer geben darf, aber dürfen alle teilnehmen daran.
Super, also, ja, natürlich.
Ich will ja auch sogar die Schulmedizin im Hinterkopf haben. Ich bin immer froh, wenn ich sie nicht brauche, wegen der Nebenwirkung ihrer Mittel und so, die Operation vermeidbar ist. Aber ich weiß darum, ich habe das studiert, da bin ich auch ganz froh darum.
Na klar, ja,
auch
ja.
Auch zum Absetzen dieser Mittel muss ich wissen, was das ist und wie ich es absetzen kann. Und manchmal braucht man es eben auch für Zeitgewinn und so weiter. Ja, ich würde ja Knoten im Gesunden immer rausnehmen lassen, ehrlich gesagt. Das ist so ein Zeitgewinn auch, ne? Wenn die Chance besteht. Wenn die nicht mehr besteht, ist das noch eine andere Situation. Also Psychosomatik ist schon so ein Brückenschlag.
Ja.
Eigentlich gehören da aus meiner Sicht die Säulen der Gesundheit noch dazu. Eben Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf, Umwelt, aber auch die Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens. Dann ist das Ganze rund.
Ja, auf jeden Fall finde ich super, weil das ist so genau das Paket, was wir halt eben auch sehen. Was mich jetzt aber tatsächlich auch nochmal interessieren würde, weil bei der Psychosomatik gibt es ja so eine Gefahr. Die Gefahr, dass die Leute denken, na toll, jetzt bin ich auch schon krank, jetzt soll ich noch dafür schuld sein. Oder jetzt bin ich auch zu dick, jetzt soll ich auch noch dafür schuld sein. Dass das so ein bisschen wahrscheinlich wie missinterpretiert wird. Wie gehst du damit um oder wie finden wir da raus, dass die halt diesen Zusammenhang verstehen und sich sozusagen selber ermächtigen können, anstelle von das zu nutzen als Geißel, sich jetzt noch schlechter zu fühlen?
Also da hole ich so ein bisschen aus und sage ihnen, schaut, das ist einfach eine Schattenseite unserer Kultur. Dieser christlichen Sündenkrämerei. Die geht ja nicht mal auf Christus zurück. Christus ist ja kein Sündenkrämer. Der sagt uns ja eben, wir sollen ein erfülltes Leben leben. Mhm. Und das Leben auch feiern, solange er da ist, schon mal sowieso. Also der ist ja, der vermehrt den Wein bei der Hochzeit da, oder so. Und nicht das Mineral oder den Apfel. Also das ist ja eine Missinterpretation. Das ist, sein Bodenpersonal hat, um Macht auszuüben und die Leute richtig gefügig zu machen, mit Angst gearbeitet. Ja. Ja, so hat man uns ja gesagt, ich war ja in der katholischen Landschule, wir so angeblich vom Onanieren sollten wir ja Rückenmarkschwindsucht kriegen. Was eine besonders gemeine Angstmache war, weil wir das nicht kannten. Ja, in der anderen Klasse hat der gesagt, da werdet ihr blind davon. Das war ja noch besser, da wussten die ja, dass sie nicht blind werden. Ne? Also man hat es gemacht und wurde nicht blind. Aber wir waren ja in einer blöden Situation. Hätte ich nicht den Großvater gehabt, der auch Arzt war, denen dann mein Interesse für Rückenmarkschwindsucht aufgefallen ist, dann wären wir da in der Angst geblieben. Also in unserer Kultur ist Angstmache ein Mittel zum Zweck. Die Ärzte machen Angst und sagen, wenn sie nicht dahin gehen zu unserer Vorbeugung, was ja keine ist, ist immer nur Früherkennung, Vorbeugung kann ja die Schulmedizin gar nicht, aber sie reden von Prävention, Prophylaxe, Vorbeugung, Etikettenschwindel. Aber wenn sie nicht gehen, dann machen sie Angst. Wenn sie sich nicht impfen lassen, und jetzt wollen sie schon in der Schwangerschaft impfen, dann wird Angst gemacht. Das ist einfach ein Mittel unserer Kultur geworden. Da wird überall auf allen Ebenen Angst gemacht. Wenn wir nicht die Atomkraft akzeptieren, dann werden die Lichter ausgehen. Alles doofe Angstmache.
Ja.
Vater Staat, dieses System, das ist gebaut auf Angstmache. Wir kommen aber aus Mutter Natur. Wir hatten schön 10 Monde im Mutterleib. Da gab es diese herrliche Schlaraffenland-Situation, diese Nabelschnur, die schöne Pipeline, floss uns alles zu, was wir brauchten. Wir mussten nicht mal dran ziehen. Wir mussten nicht bitte sagen, nichts arbeiten dafür. Es war Überfluss da. Mutter Natur macht es so. Millionen Kalkwappen für ein paar Frösche und Millionen Spermien haben uns gemacht. Eins hat den Zuschlag bekommen, aber es haben sich Millionen aufgemacht. Wir kommen aus dem Schlaraffenland.
Ja.
Dann kommt irgendwann Vater Staat mit 6 oder so, dann müssen wir plötzlich früh aufstehen. Was für ein Quatsch, dass Kinder nicht ausschlafen dürfen. Ja, und dann werden wir so gezwirbelt. Dann wird uns gesagt, es ist nicht genug da. Ihr müsst euch aber anstrengen und Konkurrenz und gegen die anderen. Das ist ja eine Sozialisation, die wir erleben. Die ist schwierig. Das haben die Buddhisten nicht. Das haben die Hindus auch nicht. Ja, ich habe ja Freunde aus beiden Kulturen, habe ja jahrelang hinduistische Meditation gemacht. Mache jetzt Zen, ist buddhistisch. Denen muss man nicht sagen, Buddha straft euch nicht mit der Krankheit. Auf die blöde Idee kommen die gar nicht. Aber in unserer Kulturgeschichte ist einfach dieses Strafmodell so drin. Und ich sage das gebetsmühlenartig. Ich schreibe es in jedem Vorspann meiner Psychosomatikbücher. Es geht nicht um Sündenkrämerei. Kein Mensch ist schuld. Das ist ein religiöses Kriterium. Das müssen die verantworten. Und Christus ist kein Sündenkrämer. Ja, der geht von so einer Grundthematik aus, dass wir alle nicht vollkommen sind. Aber die Sündenkrämerei kommt von seinem Bodenpersonal.
Aber wie kriegt man das dann raus? Weil ich finde, es macht total Sinn, was du sagst, dass es auch daherkommt. Aber trotzdem ist es so, wenn ich jetzt da drin stecke, in diesen, oh Gott, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie Migräne oder ich habe, keine Ahnung, irgendwie einen Tumor oder einfach nur Übergewicht oder schlechte Energie. Wie komme ich da raus, dass ich sozusagen mich schuldig dafür fühle, dass ich das selber verzapft habe?
Na, erstmal erzähle ich diese Sackgasse, in die wir reingekommen sind von unserer Kultur. Und als nächstes würde ich dann einfach auch aufzeigen, dass natürlich alle Symptome, alle Probleme auch einen Lerncharakter mit sich bringen. Ja. Die Leute kommen ja zu uns, da ist ja kein Unterschied. Und sagen, ja, Herr Doktor, oder wie immer sie zu dir sagen.
Ja.
Dana wahrscheinlich. Also ich habe da ein Riesenproblem, ich finde da keine Lösung. Und ich kann immer ganz entspannt und beruhigend sagen, Sie haben schon eine Lösung gefunden. Das ist Ihre Symptomatik. Das ist nur keine optimale Lösung. Wir beide können jetzt das Prinzip dahinter anschauen. Ja, also Platon hat es schon so schön gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Wir müssen auf die Ideenebene. Oder Einstein hat gesagt, auf der Problemebene gibt es keine Lösung. Wir müssen tiefer. Ja, Lösungsebene, Problemebene ist nicht dasselbe. Martin Buber hat das gesagt. Also große Geister waren sich da einig. Wir müssen ein Stück tiefer. Also wir wollen jetzt schauen, was ist denn das für ein Problem, wenn Sie dauernd Entzündungen haben? Ja, also eine folgt der anderen. Da ist Krieg in Ihrem Körper zwischen Immunsystem und irgendwelchen Erregern. So, Krieg. Also wäre es möglich, dass Sie dieses Thema, ja, Aggression, was dahinter ist, auf einer konstruktiveren Ebene leben? Also mehr Auseinandersetzung mit Ihrem Partner zum Beispiel. Mehr Entscheidungsfähigkeit, Schwert aus der Scheide und loslegen. Die heißen Eisen in ihrem Leben anpacken, das Leben mal in Angriff nehmen. Ja, dass ich diese Auseinandersetzung mit dem Leben, den Krieg, bewusst führe, mit Achtsamkeit, aber auf der Bewusstseinsebene oder geistig-seelischen Bereich, dann entlaste ich wiederum den Körper. Wenn ich das nicht tue, dann sinkt das in den Körper. Hört mal ab und zu, wie ist denn Ihre Beziehung? Super, Herr Doktor, wir streiten nie. Ja, muss ich sagen, dann haben Sie keine Beziehung. Also das ist ein Verdrängungskonzept.
Ja.
Und dann ist natürlich die Gefahr groß, dass das in den Körper sinkt. Ja, dann Zahnprobleme, ja, sind ja unsere Waffen im Mund. Die Leute leben ja ihre Aggression, die beißen ihre Fingernägel ab. Ich hatte mal eine Patientin, die hat sogar geschafft, mit Yoga und ihrer Beweglichkeit auch die Fußnägel abzubeißen. Aber dahinter steckt natürlich immer ein Kampf, ja, mit den eigenen Waffen im Mund gegen die Reste der Waffen, der Krallen an den Fingern und an den Füßen in dem Fall sogar. Eine Kastration der eigenen Aggression und sich das bewusst zu machen und diese Aggression wieder mehr zu leben. Ja, das ist ja Mut, Zivilcourage, Entscheidungsfähigkeit, Konfrontationsbereitschaft, wunderschöne Aspekte. Ja. Das Lebensprinzip oder Urprinzip der Aggression, und das hat immer auch eine positive Seite. Und wenn wir drankommen an diese Ebene und jemandem helfen können, das konstruktiv zu leben, ist das viel besser.
Ja, kann man das alleine schaffen, wenn ich jetzt dich höre und so zu Hause sitze und denke so, oh, krass, ja, okay, wie komme ich denn hinter meinen, kann ich hinter mein System selber schauen oder brauche ich dich oder mich oder irgendwie jemand anders dazu?
Also mich direkt und nicht. Das sehe ich ja jetzt an der Entwicklung. Das Krankheit als Weg ist ja jetzt, weiß ich, 35 Jahre her, dass das rausgekommen ist. Und das haben wir schon vorher begonnen. Krankheit als Symbol, als Nachschlagewerk steht in so vielen Familien drin. Ja, die schauen schon selbst nach. Also schon so ein bisschen indirekt mit meiner Hilfe dann. Aber du kannst das immer übersetzen. Das ist immer dieselbe Thematik. Wenn du ein großes, weites Herz bekommen hast, ist das ja nicht schlecht. Das muss nur im übertragenen Sinn sein. Dann ist es Inhalt aller Religionen. Wenn du das physisch bekommst, nennt man das Herzinsuffizienz.
Ja.
Und dann ist wieder etwas, was im übertragenen Sinne nicht gelebt wird, in den Körper gesunken. Unsere Aufgabe ist aber, ein großes, weites Herz der Liebe zu entwickeln. Ja. Also wenn wir das tun, kriegt man kein großes Herz im Sinne der Herzinsuffizienz. Da kenne ich ja Beispiele. Also ein Bruder David Steindl-Rast, ein Bert Hellinger, die sind ja uralt. Ich kenne noch ein paar Klosterschwestern, Anna Maria und so weiter. Die sind uralt und leben verblüffend vital und haben keine Herzinsuffizienz. Aber die haben merkbar dieses große, weite Herz der Liebe. Das kannst du auf alle Ebenen übertragen. Ich habe gerade ein Buch Altern als Geschenk geschrieben. Also, wir können das Alter mal aufhören, als Krankheit zu betrachten.
Ja, das kann man ja auch an dir sehen, hat ja nichts mit Krankheit zu tun.
Hoffentlich, nein. Also Aristoteles hat diesen Zeug eingeführt. Unsinn, würde ich sagen, Alter als Krankheit zu sehen. Wir können natürlich alle die Symptome des Alters in ihrer Bedeutung verstehen und dann die Themen wieder auf die übertragene Ebene nehmen. Also statt weitsichtig zu werden, dass mir die Arme dann nicht zum Zeitungslesen mehr lang genug sind, weitsichtig im übertragenen Sinne werden und den Horizont meines Lebens überblicken. Ja, statt schwerhörig zu werden nach äußerlich, könnte ich mal anfangen, freiwillig nach innen zu horchen, auf meine innere Stimme. Ja, also den inneren Arzt oder vielleicht sogar Gottes Stimme oder so im Sinne von Meister Eckhart. Ich kann das immer lösen. Selbst bei dem schwierigsten Thema, Demenz, Alzheimer, das ist ja so die Altersangst heute und nimmt ja auch rasant zu.
Ja.
Wenn man es genau anschaut, haben wir eben nicht die Wahl, wie wir uns das vorstellen. Viele Menschen denken ja, wenn sie so einen Satz hören, so ihr nicht umkehret und wieder werdet wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erkennen, interessiert die modernen Menschen nicht. Die wollen nicht umkehren, da geht Pfeil gerade, Fortschritt, egal wohin, Hauptsache fort. Und wie die Kinder wollen es nicht werden und das Himmelreich Gottes interessiert viele Junge gar nicht. So, aber wir haben nicht die Wahl. Wir haben lediglich die Wahl, auf welcher Ebene wir das machen wollen. Wir könnten das im übertragenen Sinne machen, indem wir uns unserem inneren Kind zuwenden und wieder Kontakt zu dem aufnehmen. Und die staunenden Augen des kleinen Prinzen entwickeln. Ja, so wie Saint-Exupéry den auf die Welt schauen lässt. Das wäre die Aufgabe. Also kindlich werden im positiven Sinn. Wenn wir das nicht wollen oder nicht machen aus irgendeinem Grund, dann gibt es wieder die Tendenz, dann sinkt es in den Körper und dann werden wir kindisch. Und das nennen wir Morbus Alzheimer. Und wenn ich mir das anschaue, baut sich dann das Großhirn genau in der umgekehrten Reihenfolge zurück, wie es sich aufgebaut hat. Wahnsinn. Also das gilt für sämtliche Krankheitsbilder. Wenn wir nicht freiwillig auf unser Herz hören, wird es sich Gehör verschaffen.
Wahnsinn. Das ist
ganz deutlich. Ja? Wir müssten einfach schauen, was sind unsere Herzensthemen? Was sind unsere Herzensangelegenheiten und Herzenswünsche? Wenn ich mich um die kümmere, muss mich das Herz weder in Form von Angina pectoris noch erst recht im Vernichtungsschmerz beim Herzinfarkt anschreien. Dann höre ich ja drauf. Dann kommt der Hubschrauber oder der Sanker, dann kommt Intensivstation, dann wird das mit EKG abgeleitet und alles starb gebannt auf die Herzaktion. Das könnte ich aber im Vorfeld freiwillig tun. Also das ist ja auch, merkst du daran,
so schön,
die Art von Psychosomatik eine wunderbare Möglichkeit, um wirklich vorzubeugen. Ich beuge mich, bevor ich da gebeugt werde. Und mache freiwillig, was das Schicksal von mir will, dann muss es mich nicht zwingen. Das ist doch bei allem so. Ich meine, Ich bin am zweiten Schultag wieder heimgegangen, weil mich das genervt hat. Ich hatte mir schon Lesen und Schreiben beigebracht und es war das einfach langweilig. Habe dann eine furchtbare Standpauke von meinem Vater bekommen, der einfach gesagt, du musst da hingehen. Und wenn du das nicht freiwillig tust, dann versaust du dir auch noch den Nachmittag. Weil dann muss ich dir Nachhilfe geben lassen, dass du das zu Hause lernst. Da habe ich keine Lust zu und du brauchst das auch nicht. Also rate ich dir im Guten. Geh da hin, pass auf. Und ich werde dafür sorgen, hat er auch noch gesagt, dass das nicht so langweilig bleibt. Das war ein Fehler, dass wir dir erlaubt haben, lesen zu lernen oder sowas. Wobei, die haben gar nicht viel gemacht, ich habe es einfach gemacht. Also, das war mir zu langweilig.
Ja.
Und ich habe dann Gott sei Dank kapiert, dass ich keine Alternative habe. Ich muss da hingehen. Also ich muss das Beste daraus machen. Weil wenn ich das nicht tue, dann zwingen die mich. Dann wird das ekelhaft. Und ich habe das wirklich auch beherzigt für die ganze Schulzeit. Immer geschaut, dass ich Einsen habe. Dann lassen einen die Lehrer in Ruhe. Dann hat man mit den Eltern keinen Ärger. Und möglichst in der Schule lernen. Dann brauche ich wenig Zeit für Hausaufgaben und das ist andere. Und kann dort frei und wild weiterleben, wie es gewohnt war die ersten Jahre. So, das ist immer so. Das gilt auch fürs Schicksal so. Nietzsche hat das mal so schön gesagt. Es gibt einfach Leute, die lassen sich vom Schicksal führen und andere, die lassen sich zerren. Die Wahl haben wir. Und Krankheit ist so eine deutliche Situation, wo jemand gezerrt wird.
Würdest du sagen, die steigende, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich so ist, aber die steigende Krankheitszunahme oder auch die Heftigkeit der Krankheiten im Alter, die es sich oder auch im Alter kann man ja fast nicht sagen, die Leute werden ja immer jünger krank. Gibt es natürlich den ganzen Bereich irgendwie Umweltgifte und Ernährung und so weiter, das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass die Leute nicht sich um sich kümmern. Aber würdest du sagen, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir immer mehr verlernen, nach innen zu hören, immer mehr verlernen, unserem eigenen inneren Weg, unserem Herzen zu folgen?
Ganz genau. Aber nicht nur. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, wir werden ein paar älter. Ja? Die Lebenserwartung ist ja über die Jahrzehnte sehr gestiegen. Und natürlich haben wir jetzt viel mehr Chancen, sozusagen Krebs zu bekommen, weil wir einfach viel länger leben. Das ist ja ein Krankheitsbild eher der zweiten Lebenshälfte. Aber wie du richtig sagst, die kommen immer früher. Also Altersdiabetes sagt ja heute kein Mensch mehr. Bei uns haben das Jugendliche, in den USA haben das Kinder inzwischen. Ja? Also Parkinson kommt immer früher. Ich habe jetzt im Kurs so einen Teilnehmer, der ist Mitte 40 und hat richtig Parkinson. Also dass ich ihm das sagen musste auch. Der war schon beim Arzt, aber der kommt gar nicht auf die Idee. Wir haben das anders gelernt. Parkinson, Krankheit des hohen Alters.
Ja, ja.
Und wer da mit 43 auftanzt, dann denkt er sich, ja komisch, vielleicht was Neurologisches, der kommt gar nicht auf Parkinson. Aber es ist eindeutig. Und also wir haben eine Fülle von solchen Ergebnissen, wo man sagt, Kinder kriegen im Gymnasium, muss man sich vorstellen, Herzinfarkt.
Ja.
Also das kommt immer früher. Das hat damit zu tun, dass der Druck stärker wird. Dieses System von Vater Staat, das immer mehr Menschen ja auch so misstrauisch macht. Ja, dieses System und irgendwie wird es schwierig und man muss Dinge machen, die man nicht will und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass die Seele unter Druck kommt, dass wir früher krank werden. Wir werden älter, das kommt auch dazu. Also von daher müssten wir Konsequenzen ziehen. Die einfachsten Konsequenzen, die würde ich ja auch immer fördern. Ja, wir nehmen 93% der Gifte, die wir zu uns nehmen, aus dem Tierprotein zu uns. Also würde ich einfach sagen, ich frage die Leute auch, halten Sie sich für intelligent? Ja, dann lassen Sie das doch. Ja, ein intelligenter Mensch nimmt nicht etwas zu sich, wo er 93% des Giftes draus bezieht. Das können wir einfach weglassen. Selbst die 7% können Sie noch vermindern, indem Sie einfach anfangen, vollwertig sich zu ernähren. Und zwar überschaubar vollwertig. Also die Produkte aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die sind schon in Ordnung. Ja, also bei dem Zeug in Tunesien, ich meine, die schreiben das, glaube ich, drauf, weil das irgendwie gut ankommt bei westlichen Touristen. Häufig, was ich so erlebt habe, nicht immer, aber häufig, das ist so, in Bali schreiben sie auf die Messer drauf, made in Solingen. Das haben sie vergessen. Die wissen aber, Solingen steht für gute Messer. Schreiben die das da drauf, auch noch falsch. Gut, da muss ich jetzt nicht mit dem echten Messer aus Solingen rechnen. Das kann ich ja mit Intelligenz hinkriegen. Aber ich kann mich natürlich pflanzlich vollwertig ernähren und habe nur die Problematik der Ernährung raus. Ich kann mich mit gutem Wasser genug versorgen. Das ist heute aus meiner Sicht aus reifen Quellen. Da würde ich einen Wassertest machen, mache ich vor jedem Fasten. Sind Sie auch jetzt, besorgen Sie sich einfach mal 10 Wasser. Da haben Sie die 7 von St. Leonhards und da holen Sie noch ein paar andere oder aus Ihrer Umgebung und schmecken mal wie bei einer Weinprobe, ohne zu wissen, was es ist, das ab. Bewährt sich sehr. Sagen die Leute auch, ah, das schmeckt süffig oder leicht Da schaffe ich leicht meine 2 Liter. Mhm. Also genau wie eine Weinprobe.
Was hältst du von Umkehrosmose?
Nix. Also ich habe so ein Gerät natürlich hier. Also naja, kann ich so nicht sagen. Im Amazonas, da beim Entwicklungssitz, hätten wir uns das gewünscht. Da war das Wasser braun. Und das ist halt jetzt für Deutsche oder Schweizer schwierig, braunes Wasser zu trinken.
Ja.
Einfach zu viel Torf und Zeug drin. Wir haben es ja gut überlebt, aber wir wollen das nicht. Also wenn du richtig verdrecktes Wasser hast, wie ich es oft in Indien erlebt habe, so am Dorf, dann ist es super Umkehrosmose. Du musst nur klar machen, danach ist alles raus.
Alles raus, ja.
Alles raus. Ein ganz leeres Wasser will ich gar nicht. Ich will ein gutes Wasser.
Mhm.
Und deswegen habe ich nach 1,5 Jahren die Umkehrosmose für mich sein lassen. Mir ging es dann überhaupt nicht mehr gut damit. Mhm. Ich habe viel ausprobiert, auch so dieses basische Wasser, Kannen und wie die Aquien, wie die heißen. Bei uns hat es keiner länger als ein 1/2 Jahr getrunken. Das kann man zu einer Fastenkur machen, da ist das gut. Basisches Wasser, ja. Also wir sind ja so übersäuert.
Ja.
Danach, die Leute hier in Tamanga, in unserem Zentrum, die ja hier leben, die haben ganz schnell wieder umgestellt auf Quellwasser. Mhm. Ja, die fahren zum Teil dann auch 15 Kilometer und holen sich das oder nehmen es aus unseren eigenen Quellen. Mhm. Oder reifes Quellwasser, also das sind artesische Quellen, die von alleine nach oben kommen. Wenn das Wasser von sich aus bereit ist, wieder an die Oberfläche zu kommen, sowas würde ich heute empfehlen.
Mhm, wo kriegt man das her?
Teurer.
Hm? Wo kriegt man das her?
Also die St. Leonards Wasser kriegst du in jedem besseren Naturwurstladen. Das kaufen wir uns auch auf der Reise oder wir nehmen sogar eine Kiste mit, wenn es überschaubar ist.
Ja.
Das kannst du dir besorgen. Und du kannst auch sehen, also ich habe das getestet. Wenn ich dieses Wasser nehme, dann kann ich da aus der Flasche trinken. Und 10 Tage lang habe ich das gemacht. Das kippt nicht um. Ist schlechtes Wasser, dann kippt es um. Oder gar ein Apfelsaft, ne? Dann weiß man das. 3 Tage bei Wärme aus der Flasche gedruckt, dann hast du da einen Zitre drin, der einfach unbekömmlich ist, weil das so gärt, mussiert. Also das ist bei dem reifen Quellwasser sogar untersucht worden. Die St. Leonards Leute haben das machen lassen. Das reduziert von sich aus die Keimzahl wieder. Ja, also wenn du ihm Zeit gibst.
Ja.
Das ist etwas, wo ich drauf stehe.
Ja.
Was ich auch weitergebe und ganz viele Leute, die es bei uns in den Kursen mitbekommen haben, behalten sich das dann.
Mhm.
Du hast auch den Vorteil, ein halbes Jahr später kommst du mal wieder zu so einem Kurs, wir machen wieder Wasserprobe und du misst plötzlich ein anderes Wasser. Dann nimmst du das. Wenn du so ein teures Gerät hast, ja, also wir haben ja viele dieser Geschichten hier. Das heißt toll, Best Water ist nicht bestes Wasser, ehrlich gesagt. Das ist nur leeres Wasser. Ja. Und es gibt immer Situationen, wo das sinnvoll ist, auch das Basische. Kangen ist einfach das abstandteuerste Gerät, da gibt es noch die günstigere. Aber nach dem Fasten ist es gar nicht mehr so sinnvoll.
Ja.
Das schmeckt den meisten Leuten auch gar nicht so besonders gut dann. Und ich habe so eine Tendenz entwickelt, der eigene Geschmack ist wie die eigene innere Stimme.
Hm.
Das ist schon sinnvoll, das Essen muss dir schmecken. Also gleich nach Peace Food und dieser Welle, die ja da sehr schnell so entstand, habe ich so gemerkt, die meisten Leute lassen jetzt einfach weg. Ja, aber vegan kann dann ganz furchtbar werden. Erstens kann vegan ganz falsch werden. Du isst Weißmehl und weißen Zucker und trinkst Whisky und Kornschnaps. Ist ja grauenhaft, ist alles vegan.
Du kannst
noch vegan rauchen dazu und inhalieren, wenn du magst. Also wird es noch schlimmer. Es muss schon vollwertig sein, das Ganze. Pflanzlich und vollwertig. Insofern ist Peace Food da nicht vegan eigentlich.
Mhm.
Ohne, was du aus meiner Sicht könntest du, wenn du gerade Krebs hast, schon essen, wenn der aus einer guten Gegend kommt.
Mhm.
Es ist kein Protein da drin. Es ist mehr oder weniger wie Zucker.
Ja.
Aber das würde ich jetzt jemand, der da ein Problem hat, nicht geben. Aber grundsätzlich könnte aus meiner Sicht das essen. Ich behalte auch meine Lederschuhe. Ich meine, damit schaffe ich diese Inkarnation noch locker. Warum soll ich die behalten? Da wird ja nichts besser.
Ja?
Also, das kann ich mir überlegen, ob ich mir was Neues kaufe in diese Richtung. Aber ehrlich gesagt, bevor ich mir Plastikschuhe kaufe, behalte ich lieber die alten und trage noch ein paar Stoffschuhe dazu. Man muss einfach mal aus meiner Sicht irgendwie die Tassen im Schrank lassen.
Ja.
Jedenfalls habe ich gemerkt, weglassen macht Ernährung nicht besser. Ich habe die besten Köche, die ich kannte, zusammengetrommelt. Die waren gar nicht vegan zum Großteil. Ich habe denen gesagt, jetzt macht mal und kocht mal die besten Rezepte, die ihr vegan könnt, wo die Leute begeistert sind.
Ja.
So ist dann Peace Food, das vegane Kochbuch, entstanden.
Ach, wie cool. Ah, toll, das war eine Kooperation, wie schön.
Ja, das sind einfach verschiedene, ich bin gar kein Koch.
Ja. Ja.
Dann habe ich gemerkt, dass die Leute unendlich viel Zeit ins Kochen tun. Ja, da gibt es dann Leute, die einfach den ganzen Tag kochend verbringen. Mein Gefühl ist, dass das Leben schon mehr sein muss als Essen und Kochen. Und daraus ist entstanden Peace Food, vegan, einfach, schnell.
Naja.
Und ich habe wieder Köche, die das drauf haben, engagiert. Die haben das gekocht Und so ist das entstanden. Und dies wird die Keto-Kur, das ist auch wichtig. Ja? Also für Menschen, die Krebs haben, die dürfen danach nicht wieder Kohlenhydrat zu sich nehmen. Ja, die hungern den Krebs aus beim Fasten, aber dann muss einfach ketogen weitergegessen werden. Das gilt auch für alle neurodegenerativen Krankheitsbilder. Alzheimer ist so eine Art Typ 3, muss man heute sagen. Und da nehmen die Hirnzellen einfach keine Glucose mehr auf, weil sie schon so zugekleistert sind mit Zucker. Und jetzt müsstest du die Hirnzellen anders ernähren. Das kannst du mit gutem Fett. Das Hirn besteht ja 70% aus Fett, 60%, also 2/3 Cholesterin. So schlecht ist das alles nicht. Ja. Und wenn du das jetzt mit gutem Fett und gutem Eiweiß ernährst, ist das ein Segen für Alzheimer-Demenzpatienten.
Ja.
Eine amerikanische Kollegin, Mary Newport, hat das sogar mit ihrem Mann belegt. So ist die draufgekommen. Steve heißt der. Die hat ihn wieder zurückgeholt aus dem Alzheimer.
Wow.
Also das geht. Alzheimer ist wirklich heilbar. Und ich habe das mit Studien belegt im Altern als Geschenk. Und dazu musst du halt einfach viele Lebensstilveränderungen machen, Ernährung umstellen, Bewegungsinfo reinbringen. Am besten natürlich eine Bewegung, die jetzt nicht so, so stumpfsinnig ist, sondern in Richtung Yoga geht oder Qigong, Tai Chi oder Bewusstseinsgymnastik oder so etwas. Ja, wenn du jetzt im Kreis rennst in einem Stadion, also ich weiß nicht, 20 Runden da irgendwas, da wäre schon Sinn, das würde sehr sinnvoll, das würde ein Aspekt von Achtsamkeit dazukommen. Sonst ist es irgendwie wie Fließbandarbeit, ne, wie Akkord.
Das ist stimmt. Ja, das würde mich auch tatsächlich nochmal interessieren. Also du unterrichtest ja auch Meditation und Achtsamkeit. Was spielt das in diesem ganzen Komplex eine Rolle? Und dann will ich unbedingt nochmal was zum Fasten hören.
Ja, also ich meine, Mindfulness heißt es ja heute. Ja. Das heißt, die Amerikaner entdeckt haben. Ist ja super populär, ne?
Ja.
Also Kubat-Zinn und so weiter. Also das war ja aber immer, Zazen war immer Achtsamkeit.
Ja.
Vipassana, Achtsamkeit. Es geht immer um Achtsamkeit bei Meditation. Es geht darum, die Mitte zu finden. Meditation. Wie ursprünglich mal auch in der Medizin. Ne? Medizin. Ja? Remedium. Das zurück zur Mitte. Das war das Heilmittel früher. Remedy im Englischen. Ja. Das ging darum, zurück zur Mitte zu finden. In der Meditation, in der Medizin. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Und da hilft immer nur Achtsamkeit. Ob du die Augen zu hast bei Vipassana oder die Augen offen hast wie bei Zazen. Du musst halt achtsam beim Atem bleiben. Beim verbundenen Atem lebt es nur von der Achtsamkeit. Ja, du kannst ja mit dem verbundenen Atem, mache ich auch 40 Jahre jetzt, so einfach und so rasch in die Nähe von Einheitserfahrungen kommen, wie mit keiner anderen Methode oder Technik.
Was ist der verbundene Atem?
Das ist eine Atemtechnik, wo du einfach keine Pausen machst. Ja? Einfach in diesem Sinne atmest. Und dann kommst du in verblüffende seelische Zustände, tiefste Entspannung und Trance, wirklich auch einheitsnahe und auch Einheitserfahrungen, diese sogenannten Peak Experiences. Jahre später hat Stan Grof mal, wie die Drogen verboten wurden, LSD und MDMA, mit denen hat er ja gearbeitet die längste Zeit, hat er das übernommen, diese Technik, hat es holotropes Atmen genannt. Das ist viel bekannter geworden als unser verbundener Atem, weil er hat wesentlich nur das betont und gemacht, um seine transpersonalen Erfahrungen zu machen. Das passiert auch bei dieser Methode sehr leicht. Mit dem verbundenen Atem kommst du häufig in transpersonale Erfahrungen. Also erlebst deine Geburt, erlebst eine Inkarnation.
Wo kann ich das lernen?
Also ich mache auch Ausbildung dazu, aber du kannst einfach mal mitmachen. Einmal im Jahr gibt es so eine Atemwoche, im nächsten Jahr in Kisleck im Allgäu. Da kannst du einfach eine Woche lang das mal erspüren.
Wollte ich mal ganz kurz notieren, damit ich, da brauchen wir bestimmt den Link dazu. So.
Ja, gibt auch ein Netzwerk, verbundener Atem, mit dem du da dich verbinden kannst und daran kommen kannst. Also das ist eine ganz wunderbare Sache. Der Atem ist eine Riesenchance, ehrlich gesagt. Der ist nur noch nicht entdeckt von der Schulmedizin.
Ja.
Der Darm war ja dir als Ernährungsberaterin natürlich schon bewusst und mir als Ernährungsberaterin und Fastenarzt. Aber die haben uns ja eigentlich nicht ernst genommen, die Schulmediziner, mit unserer Darmflora. Ja, ich habe mich ja eigentlich 35 Jahre auch immer wieder mal lächerlich machen lassen von denen müssen, weil die glaubten ja nicht an die Darmflora. Das war denen einfach uninteressant, der Darm. Auch Gastroenterologen haben sich da nicht drum gekümmert.
Verrückt, oder?
Gott sei Dank diese Julia Enders gehabt mit Darmcharme. Ja, die hat mit ihrem Charme das in die Welt gebracht.
Ja, so cool.
Und jetzt untersuchen die das ja. Jetzt haben die das entdeckt, jetzt nennen die das natürlich nicht mehr Darmflora, wie wir immer, sondern damit es so quasi von ihnen stammt, nennen sie peinlicherweise das Mikrobiom.
Ja.
Peinlich ist ja nur dieser Etikettenschwindel. Ja, das sind die Dinge, die Sie Jahrhunderte und zum Teil Jahrtausende, was die schamanistische Medizin angeht, verpennt haben. Wenn Sie es dann selbst entdecken, dann nehmen Sie einen geschwollenen griechischen, lateinischen Namen, um so zu tun, als sei das Ihr Kind. Ja, also das, was Schamanen seit Jahrtausenden machen, haben Sie ja vor ein paar Jahrzehnten auch entdeckt. Das heißt jetzt Psychoneuroimmunologie. Ja, das ist natürlich schon eine peinliche Nummer. Also Psyche, Seele, Neuro, Nerven, Immunlehre, sind also die Seelennerven, Immunlehre. Ja, das ist das, was die mit geführten Meditationen immer schon gemacht haben. Hierophanten in der Antike und so weiter. Nun machen es auch Schulmediziner, nun braucht es natürlich einen geschwollenen Namen dafür. Und jetzt tun sie so, als hätten sie es entdeckt. Das Gleiche mit dem Mikrobiom. Ja, jetzt wird da gesagt, ja, also wichtig, wir haben 10-mal so viele Bakterien im Darm wie Zellen im Körper, ja, wussten wir auch schon immer. Und das ganz Wichtige, jetzt forschen die, und das ist die schöne Seite von dieser Peinlichkeit, sie forschen jetzt. Lese ich doch letztens, dass Parkinson im Darm beginnt. Ah, bisher haben sie es nur von Neurologen betrachtet, von deren Perspektive, also von der Neurologik. Jetzt darf man es auch von der Gastroenterologik her betrachten. Hm. Vielleicht kommen die noch zur integralen Medizin, zu einer Ganzheitsmedizin, wenn sie so weitermachen. Der Darm ist ja unglaublich wichtig. Ne? F.X. Meyer, dieser österreichische Fastenarzt, hat das schon immer gesagt und gewusst, der Tod sitzt im Darm. Symbolisch ist es völlig klar vom Urprinzip. Ja? Das ist das Totenreich. Und insofern hat das jetzt jemanden, der mit integraler Medizin unterwegs ist, nie verwundert. Tatsächlich ist aber der Darm auch oft Ausgang von grauenhaften Geschichten. Nicht nur die zweithäufigste Krebstodesursache ist Dickdarmkrebs, sondern der Darm ist einfach auch die Basis für viele Krankheitsbilder.
Ja.
Und wenn wir
jetzt genauso. Es wird im Ayurveda tatsächlich genauso gesagt, der Darm ist der Ursprung. Ja.
Ja. Also diese Tradition, Ayurveda, TCM, letztlich nepalische Medizin auch, die alte traditionelle europäische Medizin, TEM könnte man sie nennen, nennen sie ja auch schon, die haben ja alle die gleiche Basis, die kommen ja alle zu diesen Ergebnissen. Ja. Nur man muss sagen, die Darmgeschichte haben jetzt die Schulmediziner auch entdeckt, das Atmen noch nicht. Ja, also erstaunlich, ne? Also vom bunten Atem und so wissen sie nichts. Und wir hören dann, es hat 30.000 bis 60.000 Tote gegeben durch die Abgase der Dieselautos. Ja, bitte, wodurch? Welches Krankheitsbild wäre denn das? Ist es dann die COPD, chronisch obstruktive Pulmonary Disease? Wie wäre es denn gegangen? Das weiß ja kein Mensch. Ja. Das sind einfach so Aussagen wie Stierblüten, wo man sich fragt, ja, Moment mal, was ist denn da los? Was ist denn da eigentlich dahinter? Die interessieren sich einfach nicht. Aber ich hoffe mal, dass eine Julia Enders kommt mit so viel Charme und die Ernährung den reindrückt. Ja, also Dalai Lama sagt es ja so schön, es werden die jungen Frauen des Westens sein, die den Umschwung bringen. Oder er kommt nicht. Das würde aber aus seiner Sicht heißen, man ist immer verloren. Es schaut ein bisschen so aus. Ja. Ich erzähle ja sowas auch schon lang, aber ich bin halt ein alter Mann. Ja, und was wir da brauchen, sind tatsächlich junge Frauen.
Dann machen wir es halt zusammen.
Ja, die das auf diese Art reinbringen, wie die Julia Enders. Ne? Ja. Also, die hat den Darm erlöst, befreit und den Schulmedizinern wieder nahegebracht. Ja, ist so.
Ja, total toll.
Mit der witzigen Art, den Pups mal zu erklären. Ne? Jeder pupst und keiner weiß irgendwie, wie kommt denn das eigentlich? Jetzt wissen wir das.
Ja.
Sehr gut. Und über diesen verblüffenden Weg, die Leute auch da abgeholt, wo sie sind, weil pupsen tun sie alle,
dann
passiert sie das. Und jetzt plötzlich hat das solche Kreise, dass ich dann kürzlich lese, die MS hat auch eine Komponente vom Darm her.
Ja.
Ja, und Leaky Gut-Syndrom, längste Zeit wurdest du, wenn du mit einem löchrigen Darm geredet hast, du nur lächerlich gemacht. Inzwischen ist aber das ein Thema. Kannst du drüber reden? Dann kann ich auch mal die Vermutung da reingeben, dass es an der Milch hängt, die zentrifugiert ist und pasteurisiert und jetzt so klein geschlagen ist, dass das Zeug einfach durchkommt durch den Darm. Und inzwischen nicht mehr von 2 Kühen stammt, sondern von 20.000 oder 100.000. Und so viel Eiweiß bringt, dass das Immunsystem das nicht checkt. Und also ich glaube, jetzt entstehen Brücken. Und darüber bin ich ja auch wirklich sehr froh.
Ja, also, erzähl doch mal, wie Fasten da noch mit reinspielt. Genau. Weil das will ich jetzt nicht verpassen, das Thema.
Fasten passt da auch wunderbar hinein. Man muss ja denken, als Fastenarzt, da hast du ja früher im Wind gestanden. Ja, die Schulmedizin war ja ziemlich geschlossen dagegen. Was auch logisch ist, ist eine ganz weibliche Therapieform, also archetypisch weiblich. Du machst ja nichts, du hörst einfach aufzumachen. Nimmst viel Wasser, Ne? Da hat ja die Schulmedizin auch nichts dran zu verdienen, dass du einfach nichts machst.
Ja, stimmt.
Aufhörst. Ja? Sparst noch das Essen. Ist eine wunderbar einfache Methode. Haben alle Religionen immer empfohlen. Das hat mich auch immer gestützt. Also egal, was der kleine Professor XY da gesagt hat, habe ich als wichtig Tuerei empfunden, wenn es im kompletten Widerspruch ist zu allem, was der Gautama Buddha gesagt hat, gegen Widerspruch zu allem, was ich jetzt in den Veden finde, was ich in der christlichen Religion finde. Da kannst du das Neue und das Alte Testament anschauen. Johannes der Täufer, Christus, aber auch Moses. Die haben ja immer 40 Tage gefastet, bevor mal was Wichtiges geschehen ist. Mhm. So, also wir haben diese Tradition hinter uns. Insofern habe ich mich auch nicht gefürchtet, fürs Fasten einzustehen, weil ich einfach alle großen Religionsstifter, Mohammed, auch hinter mir wusste. So, jetzt heute haben wir aber auch noch die Wissenschaftler hinter uns, und zwar die Wissenschaftler, die sich weit vorgewagt haben. Also ein Walter Longo, dieser Professor für Geriatrie, Biologe eigentlich in UCLA, so eine renommierte Universität, der hat jetzt belegt, dass durch Fasten 3 Tage nur 30-40% des Immunsystems komplett regeneriert wird, und zwar auf der Stammzellebene, also tiefer geht es auch nicht mehr. Also das ist der Jungbrunnen schlechthin. Und weil er auch belegen konnte, dass beim Fasten die gesunden Zellen stärker werden und die Kranken schwächer, hat er das der Pharmaindustrie angedient, und zwar der Hardcore-Abteilung der Pharma, die die Chemotherapie herstellen. Mhm. Weil die haben ja das Problem, dass ihre Zellgifte immer alles vergiften, nicht nur den Tumor. Jetzt aber Walter Longo Fasten, gesunde Zellen werden stärker, halten das leichter aus, das Chemotherapeutikum, die Kranken werden empfänglicher, empfindlicher, schwächer und kriegen es voll ab. Also jetzt machen die parallel bei Krebs zur Chemotherapie Fasten. Und die, die Pharmaindustrie ist an Bord mit dem. Das Mark Metzen, dieser Spezialist für neurodegenerative Krankheitsbilder, John Hopkins Universität, auch so eine renommierte Geschichte, der hat Kurzzeitfasten beforscht. Und also, wie ich das Buch Kurzzeitfasten geschrieben habe, da habe ich mir die Studien alle rausgesucht, über 300. Ich konnte die gar nicht im Buch unterbringen, musste ich auf der Homepage eine extra Abteilung machen für die Studien. Sowas von einfach. Und ich mache das seit 40 Jahren, weil es mir einfach besser bekommt. Ich brauche nicht 3 Mahlzeiten am Tag. Ich brauche nicht 24 Stunden durchfuttern. Das macht krank, das merkt eigentlich jeder.
Ja.
Also ich lasse in der Regel das Frühstück weg, esse mittags und früh Abend. Dann habe ich 6 Stunden Essenszeit und 18 Stunden Fastenzeit. Dann habe ich das dritte Hormon, was so wunderbar wirkt, nämlich das Wachstumshormon, diese aufgeräumte Stimmung von diesem somatotropen Hormon. Oder heute sagt man natürlich neudeutsch Human Growth Hormone, HGH. So, wenn das dazukommt zu Serotonin, dem Wohlfühlhormon, und Dopamin, dem Glückshormon, was ich durch die kleine rote Pille, dadurch Amorex, bekomme, ganz naturherkundlich, und habe diese 3 Hormone auf meiner Seite, macht das Leben einfach netter. Ich meine, du wirst nicht jetzt glücklich oder einfach wohlgefühlt durch die Pille, aber durchs Kurzzeitfasten hast du einfach eine lange Phase mit Wachstumshormonen und fühlst diese aufgeräumte Stimmung, pack mal es an.
Ja.
Ja. Also, die macht auch Spaß. Warum mache ich das heute noch mit 67? Komm, fragen mich auch meine Kollegen, die haben sich mit Mühe über diese Pensionsgrenze mit 65 gestiftet. Und die Ärztekammer, ich habe denen gesagt, ich will die Ärzteversorgung jetzt nicht, brauche ich nicht. Das geht gar nicht in Deutschland. Ne? Wenn du 65 vollendet hast, zack, kriegst du deine Altersversorgung. Ich will mich ja nicht pensionieren lassen. Ich halte es ja für Alzheimer-trächtig. Aber die machen das einfach. Und ich kenne so viele Kollegen, die haben das aber auch gerade noch so erwarten können.
Ja.
Ich sorge halt schon auch ganz bewusst über Ernährung, über Fasten dafür, dass ich diese zauberhaften Neurotransmitter, diese Glückshormone da, reichlich zur Verfügung habe. Und wenn es dann eine Situation gibt, wo ich mich wohlfühlen könnte, dann spüre ich das auch.
Ja. Trotzdem, was würdest du sagen, was ist ein guter Zeitraum zu fasten? Also du beschreibst jetzt Kurzzeitfasten. Ich glaube, in deiner Idealgewichts-Challenge bietest du 1 Woche an. Stimmt das?
Die 1. Woche ist Redox, also sozusagen Detox, Entgiftung. Mhm. Die 2. Woche ist dann Online-Fasten, aber wirklich 0 Fasten eine Woche. Mhm. Und dann 1 Woche Aufbau, je nachdem, ob du zum Idealgewicht willst, von unten oder oben. Von Über- oder Untergewicht. Also das Kurzzeitfasten ist noch was anderes. Dass du einfach nicht 24 Stunden durchfutterst.
Ach so, okay,
Tag begrenzt oder jeden zweiten Tag isst. Ist aber viel schwieriger. Also ich würde das so empfehlen, am Wochenende einfach mal ausschlafen am Samstag. klar, was Gutes lesen, ein schönes Liebesfest oder was sich so anbietet, dass du bis mittags eine schöne Zeit hast in deinem Bett und dann so einen Brunch machen. Und dann kannst du essen, so viel du willst. Da kannst du auch zwischen rein essen, was ich nicht tue, nicht empfehle. Aber dann kannst du nochmal ein frühes Abendessen machen, um 5:30. Und dann hast du 6 Stunden gegessen und hast 18 Stunden Fasten. Hast auf jeden Fall mal dieses Wachstumshormon, HGH. Klar kannst du die beiden anderen auch noch über diesen einfachen Weg nehmen. Naturheilkundliche Pille. Ich meine, die Pille kostet weniger als die Einzelprodukte da drin.
Mhm. Ist die frei verkäuflich?
Die ist frei verkäuflich, ja. Also gibt es bei uns im Heilkundeshop, also in Apotheken. In Österreich gibt es auch in Apotheken.
Mhm, dann brauchen wir wahrscheinlich dazu auch noch den Link. Wir wollen jetzt alle wollen wahrscheinlich jetzt die rote Pille haben. Das müssen wir unbedingt in die Show noch.
Die sollen lieber erstmal kurz sein fasten.
Genau.
Und dann online fasten. Oder ich meine, kann auch herkommen nach Tamanga. Man muss nur einfach sagen, diese modernen Varianten, ja, wo wir uns jetzt hier treffen und ein Gespräch haben, als säßen wir uns gegenüber.
Ja.
So, ja. Das ist ja auch eine tolle Fortschrittssache, muss man sagen.
Ja, das ist sensationell.
Das Online-Fasten, ich habe es am Anfang nicht begriffen. Ich habe so ein bisschen diese altbackene Angst gehabt. Über 100 Leute möchte ich nicht haben im Kurs. Habe ich den Timo Wirges, der macht die, im Hintergrund die ganze IT-Geschichte, habe ich gesagt, du, wir bewerben das erst 10 Tage vorher, damit wir ja nicht über 100 Leute kriegen. Ja, haben wir gemacht. In 10 Tagen haben wir aber 560 Leute gehabt. Jetzt was machen? Du kannst ja nicht wissen, wann die angemeldet haben, also mussten wir die nehmen. Ich so ein bisschen zitterig, weil so viele Leute habe ich noch nie betreut.
Ja.
Ging aber wunderbar.
Ja.
Ich habe immer gerätselt, wie kann das sein, dass wir so schnell so viele kriegen? Hat mich ein Mädchen darüber aufgeklärt, eine 16-Jährige. Fast 17. Also eine 16-Jährige. Die hat mir geschrieben, sich bedankt und wie schön das war und auch noch gratis. Ich dachte, hoppla, wieso gratis? Aber dann kam schon die Erklärung. Die hat 3 Freundinnen mitgenommen dazu. Das geht mit diesem Affiliator.
Ja.
Und dann hat sie gar nichts zahlen müssen, weil sie hat das ja, kriegt ja immer ein Drittel von dem, was die zahlen. Dann war ihr das peinlich, dass sie an ihren besten Freundinnen Geld verdient und hat den besten Freunden das erzählt, dass die auch noch Freundinnen mitnehmen sollen,
damit
sie auch gratis kriegen. Und ich habe langsam kapiert, wo die 560 Leute hergekommen sind. Und habe erst mal dann angefangen, das wirklich durchzudenken und finde es heute wirklich eine prima Sache, ehrlich gesagt. Ja, also diese ganze Sharing Economy, teilen.
Ja, das ist total toll.
Haben wir eh in Facebook schon gelernt. Wir teilen das, was wir für gut empfinden.
Ja.
So, wir können natürlich solche Dinge teilen und uns damit völlig freien Zugang verschaffen. Da hat auch mal jemand über 1.000 Euro dran verdient, dass er seinen Blog da dran gehängt hat.
Ja.
Wenn die nicht 3 mitbringt, sondern 30, dann gibt es richtig Geld. Und das ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht ein echter Verdienst, weil die dient ja ihrer Umgebung.
Ja, im Sinne des Dienens, ja.
Kriegt auch mit Recht die Belohnung. Ja? Also ich meine, sie bringt uns noch mehr Leute dazu. Ist ja schön, dass man das auch teilen kann.
Ja.
Diesen Erfolg, der da drin liegt. Also das hat heute wirklich ganz neue Perspektiven bekommen. Und auch ein paar Vorteile, muss man sagen. Also zusammen hier in Tamanga, das ist ja praktisch als Fastenzentrum dafür gebaut, hat es schon auch was. Aber wenn man einfach so ein Gruppengefühl bekommt und zusammen Wanderungen macht und so. Aber beim Fastenwandern ist es eher sogar zwingend, zusammen zu sein. Aber du kannst dir natürlich alles runterladen. Meine ganzen Vorträge von einem Fastenkurs kriegst du automatisch beim Online-Fasten. Du kannst dir die Meditation pro Tag zum jeweiligen Tagesthema runterladen. Und du musst nicht Qigong machen, wenn ich das mit euch mache. Oder Tai Chi. Du kannst machen, wann du willst. Du kannst das Yoga machen mit Adelheid Schiesel. Und nicht nur ein Yoga, sondern 5 Yoga-Arten oder was. Du kannst es immer aussuchen. Du kannst es machen, wann du willst. Du kannst deine Kinder nebenher betreuen. Du kannst, wenn du alleinerziehend bist oder überhaupt als Mutter Kinder hast, kannst du da trotzdem mitmachen.
Toll, ja.
Viele witzige Aspekte. Du bist wirklich sehr frei und unabhängig. Du holst dir das raus, was du willst und kannst es auch variieren. Mit den anderen sind ja viele Möglichkeiten in der Lebenswandelschule. Es gibt auch nette Erfahrungen. Vor einiger Zeit, schon ein paar Jahre her, gehe ich in einem Hotel. Durch die Lobby kommt ein ganz süßes kleines Kind, so ein Muschelkopf, angerannt auf mich zu und strahlt mich an. Und ich denke, was hatten die? Ich kenne die nicht. Und die springt einfach los einen Meter vorher. Also ich fange die dann schon auf und ja, also Sophie ist sie. Ja, sag ich, schön Sophie. Na, ein paar Meter hinterher kommt die Mutter und sagt, weißt du, die kennt dich vom Online-Fasten.
Wie süß.
Also wir haben inzwischen ein gutes Verhältnis, Sophie und ich. Und ab und zu mal mit in Seminare, aber die spielt da. Und währenddessen erzähle ich immer Ernährungsausbildung, ja, und was die alles da online gemacht hat.
Wahnsinn.
Ja, witzige Geschichten. es kostet ein Bruchteil, du brauchst keine Reise, brauchst kein Hotel. Ja, und also Fastenkurs hier kostet 600 Euro, 650 sogar.
Ja.
Und so eine Online-Geschichte kostet 99 oder 79 oder gratis oder du kriegst was dafür. Das sind ja moderne Möglichkeiten, die sind verblüffend.
Ja.
Und das Fasten hat wirklich so eine Chance, um das auch noch zu sagen. Das ist ideal auch für einen Ernährungsumstieg.
Ja.
Es löst dich von all den Abhängigkeiten.
Ja.
Auch von den heftigsten, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe ja schon Junkies, Heroin-Leute, fasten lassen. Und die Junkies haben fast alle schon mehrere Entzüge hinter sich. Und die waren immer völlig baff, wie leicht es geht beim Fasten.
Ja.
Ich habe nie ein Delirium tremens bei Alkoholikern gehabt. In den 40 Arztjahren, die ich jetzt habe. Und das ist wirklich eine furchtbare Gefahr bei Alkohol.
Ja.
Man muss sofort Alkohol geben, sonst geht er hinüber. Also das ist ganz entscheidend wichtig. Aber das Fasten löst es so leicht. Du hast dein Zuckerthema weg. Die meisten Leute sind zuckerabhängig, wenn sie Zucker essen. Die sind milchabhängig, fleischabhängig, die sind glutenabhängig und. Also,
gibt es ein Maximum, was du sagen würdest? Maximal so lange fasten? Also wenn du, ne, die religiös wird ja 40 Tage, hast du vorhin gesagt, aber gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was so ein Maximum?
Da würde ich auch für die Babyschritte plädieren, für eine Woche.
Ja, also, wenn man anfängt, als Einsteiger, genau.
Ja. Leute, die jetzt eine gute Figur haben, zum Beispiel, können auch ganz auf 14 Tage jetzt fasten. Das ist kein Problem für dich. Wir könnten auch 4 Wochen fasten. Sogar ich kann das, nur wird der Hals noch ein bisschen schäbiger. Aber im Endeffekt, kriegst du es auch wieder hin. Und so, das ist bei jungen Leuten natürlich dann einfacher. Kommst du nicht so schnell in so ein eher ausgezehrtes Thema. Aber ich faste ja regelmäßig früher Herbst die 16 Tage immer mit, 2 Kurse hintereinander. Körper, Tempel der Seele und Fasten, Schweigen, Meditieren.
Ja.
Und klar, nach so einer 16 Tage Fastenzeit, dann stehe ich nicht so sehr für Gesundheit und so. Ne? Da wurde schon mal gesagt, der Hals der alten Krähe und so. Ein Unterschied mit 30 oder mit Mitte 60 oder so. Das muss man einfach dazu sagen. Man muss ein bisschen schauen, wo ist man.
Ja.
Aber du kannst 4 Wochen fasten und schaust immer noch gut aus.
Das ist ein
Problem. Wenn du jetzt eh schon so Leptosom bist und so eine
Richtung
Twiggy,
ja,
dann ist eine Woche ausreichend, auf jeden Fall. Ne? Da muss man einfach schauen. Ich würde auch am Anfang nicht mit so viel Ehrgeiz da dran gehen.
Nee.
Das bringt es nicht.
Ja, nee, das sagen wir auch tatsächlich. Also ich selbst habe fast eigentlich meistens tatsächlich 2 Wochen so. Aber also was wir tatsächlich auch unterrichten, ist gerade, wenn man anfängt, wie du sagst, 5 Tage oder maximal eine Woche.
Genau.
Mit einem vernünftigen Einstieg und einem vernünftigen Aufbau wieder. Das ist total schön.
Ja. Ich bin weniger als 7 Tage immer deswegen so ein bisschen schade. Also ich würde dann 6,5 Tage machen, dass man nicht in diesen 7. Tag reinkommt.
Okay.
Weil er ein bisschen wackelig ist, 7. und 14. Aber weil die ersten 3 Tage sind ja manchmal ein bisschen wackelig für die Anfänger.
Das stimmt.
Und heute ist es so, dass du dir das auch leichter machen kannst. Ja, also bei uns machen, glaube ich, 80% keinen Einlauf mehr. Die nehmen einfach diese chinesische Pflaume da, diese Scherpflaume. Also das ist bei uns der Renner.
Mhm.
Und da hast du noch eine wunderbare Darmkur an sich damit, eine Blutreinigungskur, das wird in China seit Jahrhunderten, also über 1000 Jahre wird das schon gemacht, so eine vielfach vergorene kleine Pflaume
schmeckt gut.
Und du hast wirklich einen verblüffenden Stuhlgang, also ich mache so lange Fasten, über 40 Jahre, da denkst du dann schon komisch, müsste eigentlich raus sein, aber nee, kommt immer noch eine ganze Menge, wenn du so eine Kur machst, freut die Leute riesig. Und sie haben überhaupt kein Theater damit. Viele haben ja da, das ist ja auch unter der Gürtellinie hinten, das Betätigungsfeld ist ja für viele Christen irgendwie, die erwarten ja nichts Positives mehr unter der Gürtellinie hinten. Also ist ein bisschen schwierig, ne, gewöhnungsbedürftig. Also der Einlauf ist gar kein Thema mehr. Viele Dinge machen es einfach leichter. Ich sage den Leuten das auch. Also sorgen Sie für diese Neurotransmitter. Und das ist einfach, das ist kalorisch ja null. Das ist wirklich so eine ganz kleine rote Pille da, das Amorex. Nehmen Sie das ruhig. Das ist etwas, was beim Fasten in einer schönen Situation und Umgebung spürbar wird, am leichtesten spürbar wird.
Ja.
Dass dein Wohlgefühl, oder sagen wir, die Situation, die wohlgefühlträchtig ist, wirklich mit Wohlgefühl erlebst.
Ja.
Ich habe nämlich Patienten, hast bestimmt auch einige, die sagen dir, ja, selbst wenn es richtig toll wäre, ich spüre es gar nicht mehr, Herr Doktor. Ich habe selbst beim Sex keine Lust mehr, keine richtige Lust, wie ich es früher kannte.
Ja.
Und wenn sowas ist, dann fehlen dem eigentlich nur die Neurotransmitter. Weil die Situation schafft er ja noch.
Ja.
Und das ist dann oft nicht, viele sagen, das ist der Stress und so. Ja, durch den Stress hat er seinen Neurotransmitter verbraucht. Aber dass er jetzt nichts mehr fühlt in diese Richtung, das liegt daran, dass er die jetzt nicht zur Verfügung hat. Ja. Muss man sich nur vorstellen. Nimm mal an, du hast keine Sexualhormone, gar keine. Da kann George Clooney kommen, sich bei dir an den Schoß setzen oder Johnny Depp oder weiß nicht, Richard Clooney ist zu alt, aber irgendwie so ein Übertipp, Brad Pitt, ja? Das findest du nur schwer.
Ja.
Ohne Sexualhormone. Ja, ist. Ja. Da kann bei mir Sophie Marceau kommen oder Julia Roberts.
Nur ja. Schwer.
Ja. So, wenn du jetzt aber Sexualhormone hast,
ja,
heißt es noch nicht, dass Brad Pitt kommt.
Oder ja.
Johnny Depp.
Ja.
Sophie Marceau. Dafür müsstest du schon sorgen, dass du in die Hände kommst. Aber wenn die sich da auf deinen Schoß setzen, dann empfindest du mehr als Schwere.
Ja.
Das liegt an den Hormonen. Die haben ja schon ihren Wert in ihrer Körperlichkeit. Klar. Und das ist auch bei anderen Dingen so. Du empfindest kein Glück, wenn du kein Dopamin zur Verfügung hast. Du empfindest kein Wohlgefühl, wenn du kein Serotonin hast. Und dieses aufgeräumte Wachstumsgefühl, ja, pack mal es an, legen wir los. Dieses Wachstumshormon muss einfach da sein.
Ja.
Bei dem kommt noch dazu, wenn du das einfach schluckst, was ja viele tun für viel Geld, hast du gar nicht diesen Effekt, den du hast, wenn das natürlich aus dem Körper raus beim Fasten kommt. Das habe ich oft bemerkt. Und auch das Einnehmen zum Beispiel jetzt direkt von L-Tryptophan oder solchen Dingen, das bringt nicht dasselbe, wie wenn ich für die Vorstufen sorge. Dass sich dein eigener Organismus das, was er braucht, daraus entwickelt. Ja, es ist immer besser, du lehrst den Körper die Schritte zur Ganzheit, zur Gesundheit.
Ja, schön.
Als dass du die ersetzt.
Ja.
Also,
super,
die Möglichkeit zu lernen.
Super, super Fazit, das finde ich total schön. Also, den Körper die Schritte zu lehren, anstatt sie zu ersetzen, weil wir ja in so einer Gesellschaft leben, wo wir alle lieber schnell irgendwas kompensieren wollen, anstelle von diese Schritte zu gehen und wieder zurückzufinden. Wir sind schon tatsächlich, können jetzt ewig noch weitersprechen, aber wir müssen so ein bisschen auf die Podcast-Hörer achten, die wahrscheinlich irgendwann auch.
Du kannst es ja in zwei Teile teilen. Ich weiß nicht, ob wir mal so ein.
Genau, das könnte man. Genau, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe aber tatsächlich noch ein paar wenige Fragen, die ich gerne in Kürze, also in so zwei, drei Sätzen von dir gerne beantwortet haben, beziehungsweise Sätze, die ich mir wünschen würde, dass du sie vervollständigst. Und zwar, die Welt braucht
mehr Bewusstheit.
Ja.
Und Verständnis für die Spielregeln des Lebens, Schicksalsgesetze.
Ja. Liebe ist
das Wichtigste.
Ja.
Also, sagte schon Paracelsus, was die Zähne beißen, ist die Arznei nicht. Ist die Liebe.
Ja, schön.
Also die Resonanz zu anderen.
Ja, toll. Ich glaube daran, dass
zum Schluss wir alle Befreiung finden. So wie in dem Best Marigot Hotel. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
Ja, schön. Das beantwortet wahrscheinlich auch schon die letzte Frage, nämlich was ist deine Definition von Gott oder Universum oder Seele?
Das, was ich so als Einheitserfahrung erlebt habe beim verbundenen Atem, ganz selten mal auch beim Zen, in Liebesfesten, das ist ja die einfachste Art, an diese Energie dranzukommen, die Kundalini-Energie, nur die Bürger wollen das ja nicht.
Ja.
Und die machen ja noch eher verbundenen Atem, wobei das auch schon so ein bisschen. Am einfachsten geht es über die Ernährung, da sind wir beiden schon richtig unterwegs.
Ja.
Das ist Lebensenergie, das Geheimnis der Lebensenergie, habe ich auch mal ein Buch geschrieben. Frische Sachen zu sich zu nehmen, da wo noch wirklich dieses Leuchten des Lebens drin ist, die Biophotonen, wie Fritz Albert Popp, der deutsche Professor, das nennt. Das zu essen, das verstehen viele Leute. Gute, biologisch vollwertige Frischkost, ja, um Lebensenergie reinzukriegen. Das machen viele mit. Beim verbundenen Atem ist schon so, wer weiß, was da noch alles passiert. Und der Liebe, wo es so leicht wäre, also der erotischen Liebe, wo man ja Einheit erfahren könnte, das ist ja der Sinn. Wir gehen ja mit der Liebe sehr, soll man sagen, heute komisch um.
Technisch.
Die erotische ist uns verdächtig, die findet nach Mitternacht beim Privatfernsehen stöhnen statt, also Werbeschichten. Also Eros ist ja unglaublich abgestiegen ins Eros-Center, ne, muss man sagen. Dramatisch. So, das ist, dabei könnten wir damit Einheit erfahren. Machen, ne? Wenn wir im Orgasmus eins werden miteinander, wäre so wundervoll.
Yeah.
Wie die Griechen noch kennen, die Freundschaftsliebe fällt mehr oder weniger immer mehr aus.
Yeah.
Die meisten Männer, oder umgekehrt, ich habe noch nie einen Mann mit Burnout therapiert und ich habe schon viele gehabt, die noch einen besten Freund haben. Also ein bester Freund, würde ich jetzt in der Umkehrung sagen, ist Burnout verhindern. Mit dem kannst du rechtzeitig die Dinge bereden, die dir
das
auf
der. Das ist ja eine geile Therapie. Ja, total. Super, super schön.
Der beste Freund braucht Zeit. Und die Agape, diese Gottesliebe, Ja, also die üben wir mit der Elternliebe. Ja, ja. Deine Kinder liebst du, ohne dass du was erwartest. Das ist, da üben wir diese bedingungslose Liebe, die die Griechen Agape genannt haben. Aber es werden immer weniger Kinder. Ja, und dann, wenn ein Kind das abkriegt, was früher 4 in unserer Familie abgekriegt haben oder davor 12, dann ist das oftmals so eine Form von Liebe, die das Kind gar nicht packen kann. Ja. Erleben wir heute. Also wir haben nur noch ein Wort dafür und tun uns recht schwer damit, muss man einfach sagen. Aber ich glaube, Paracelsus hat wie vieles auch das richtig gesehen. Das wäre schon der entscheidende Punkt.
Ja, schön. Also letztendlich ist deine Definition von Gott oder Universum die Erfahrung, die dahinter steht, die Erfahrung des Einsseins. Total schön.
Mit dir erstmal?
Facetten.
Mit dir erstmal?
Ja.
Dann mit Partnern, dann mit allen.
Ja, schön.
Tieren, den Pflanzen.
Ja, toll.
Also wäre so ein franziskanisches Christentum, wenn man das so in der Welt festmachen muss, was mir vorschwebt.
Ja, total schön. Vielen, vielen, vielen Dank, Rüdiger, für all die Weisheiten, für dein geballtes Wissen und für deine Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Und vielen Dank für all die Jahre, wahrscheinlich zwischenzeitlich auch mal harter Arbeit und den Gegenwind einstecken, den du investiert hast, um diesen Unterschied zu machen. Ich finde es extrem beeindruckend, wie fit und vital du bist und wie sehr du auch mit offenen Sinn und offenem Geist durch die Welt gehst und diesen Space irgendwie hier so in voll technisch modern und online fasten und so das mitgehst. Und das ist, finde ich, ein perfektes Zeichen dafür, dass das, was du lebst, definitiv funktioniert für mehr Lebendigkeit, weil du strahlst eine Lebendigkeit aus, die man auch bei Mitte-20-Jährigen nicht mehr sieht. Also vielen Dank für dein Strahlen, vielen Dank für den Unterschied, den du machst in dieser Welt. Du bist ein riesengroßes Vorbild. Ich danke dir sehr.
Danke für den ganzen Dank, ne? Und ich profitiere natürlich von euch Jungen, die das über diese Medien jetzt auch so schön verbreiten, was mir natürlich auch Freude macht, ganz offensichtlich. Ja.
Total schön. Vielen Dank.
Danke dir. Euch auch.
So, jetzt stopp ich mal.
So, das war mein Gespräch mit dem unglaublich inspirierenden Rüdiger Dahlke. Also wenn ich mal so voller Lebendigkeit und Weisheit stecke, wenn ich fast 70 bin, dann habe ich irgendetwas richtig gemacht. Das ist wirklich meine Absicht. Ich hoffe, das ist für dich genauso inspirierend, wie es für mich war, mit ihm zu sprechen, beziehungsweise tatsächlich auch zuzuhören. Und wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, alle Informationen zu dem Gespräch mit der Pflaume und den Neurotransmittern und seinen Kursen und so, das findest du alles in den Shownotes. Und worüber ich mich riesig freuen würde, wenn du nicht planst, bei Rüdiger dabei zu sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du Lust hast, bei unserer Detox with Friends Challenge dabei zu sein. Das wird so, so cool, denn wir verbringen 3 Wochen gemeinsam miteinander, wobei du letztendlich wählen kannst, wann du einsteigst und wann du deine Detox Challenge machst. Das ist wirklich, ich glaube, der individuellste Detox-Plan, den man überhaupt machen kann. Egal, ob du gerade irgendwie Bock hast, richtig tief einzusteigen und vielleicht wirklich in einen Fastenmodus zu gehen mit nichts essen oder ob du denkst, oh Gott, das passt bei mir gar nicht, ich bin irgendwie voll ausgelastet im Stress mit den Kindern oder bin gerade, komme aus einer Krankheitsphase und eher denkst, ich habe schon Lust auf diesen Break und darauf, meinem Körper wirklich einen super Übergang auch von dem Sommer in den Winter zu ermöglichen und Krankheitsprävention zu betreiben, aber ich brauche trotzdem Substanz und ich will das ganz vorsichtig machen, so dass es wirklich super einfach in meinen hektischen Alltag integrierbar ist. Wir haben für alle die perfekte Detox Art bereitgestellt. Du kannst dir den selber zusammenstellen. Wir stellen unterschiedliche Methoden und Möglichkeiten vor und zeigen dir, wie du das so zusammenstellen kannst, dass es super gut für dich funktioniert. Das ist das eine. Und wir haben auch noch, das finde ich so cool, 3 Guest-Speaker, die ihre Sichtweise und ihren Beitrag noch zur Challenge dazu beitragen. Dr. Jana Scharfenberg ist dabei. Sie wird die medizinische Sicht auf das Fasten oder beziehungsweise eher auf das Detoxen mit reinbringen. Dann ist Carina Alana Preuß vom Ayurveda Parkschlösschen dabei, die über die medizinische Sichtweise, nicht medizinisch, sondern die wie sagt man das, Panchakarma-Kuren berichten wird, also die Ayurveda-medizinische Sicht auf den tiefsten Detox, den man überhaupt machen kann und was der Unterschied ist zwischen medizinischem Detox und dem Home-Detox, das, was wir tatsächlich machen. Und dann ist noch Volker Mehl dabei, der Deutschlands Ayurveda-Kochbuch Nummer 1, der wird Detox-Food dir vorstellen, was funktioniert gut zum Detoxen, wie kannst du das machen und so ein paar Kitchen-Hacks uns mitteilen und es wird richtig, richtig toll. Wir machen einen Kick-Off-Workshop, wir beide gemeinsam, wo du eine Einführung bekommst in das Detoxen. Wir machen einen Abschluss-Workshop und zwischendurch gibt es immer Q&A-Sessions. Es gibt eine tolle, geschlossene Pop-Up-Facebook-Gruppe, wo wir das gemeinsam verbringen. Es wird einfach richtig, richtig, richtig cool. Das Ganze kostenlos. Du kannst dabei sein, du kannst auch gucken, dass du das passend machst für deinen Zeitfenster, dass es für dich gut funktioniert. Melde dich an. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Den Link findest du in den Shownotes. Das erstmal dazu. Ich schicke dir eine ganze Menge Liebe, eine dicke, große Umarmung. Denk daran, wir haben alle die Möglichkeit, mit so viel Lebendigkeit dazustehen wie Rüdiger Dahlke. Wir müssen nur lernen, und das finde ich so schön, unserem Herzen zu folgen. Wenn wir wirklich zuhören, was unser Herz will, dann braucht das Herz die Informationen nicht in den Körper schicken und unsere Zellen krank machen, sondern wirklich einfach auf uns zu hören. Ich finde, das ist die optimale Legitimierung, dass wir lernen, uns besser um uns selbst zu kümmern. Also fühl dich umarmt, fühl dich geherzt. Du bist großartig, genauso wie du bist. Hab einen so, so schönen Tag. Bis ganz, ganz bald. Deine Dana.